Wer wurde von euch nicht auch schon negativ überrascht von Marketingstricks, die Verkäufer anwenden, um ihre Produkte an den Mann zu kommen? Wir haben so ein Wort, das wir benutzen, wenn uns etwas aufgedreht wurde, was nicht dem entsprach, was uns versprochen wurde. Wir sprechen von einer Mogelpackung. Und du findest sogar im Duden eine Beschreibung davon. Eine Packung, die durch ihre Größe, Aufmachung oder ähnliches mehr Inhalt vortäuscht, als darin enthalten ist. Nun, ich selber hatte das Erlebnis, ich suchte eine Aufbewahrungsbox, eine wetterfeste Aufbewahrungsbox für unseren Balkon. Du guckst mal im Internet nach, du findest was, es sollte gut sein, es wird als stabil verkauft, all das, was du dir suchst, der Preis ist gut, ich bestelle das Ding, das Paket kommt an, du schüttelst den Karton ein bisschen und hörst, dass da mehr Teile drin sind, als drin sein sollten. Und so war es dann auch. Du machst das Ding auf und die Teile waren schon kaputt. Dieser stabile Plastik hatte sich schon auf der Reise zu mir nicht bewährt. Neu bestellt und das gleiche Theater noch einmal. Mein Resümee war, das, was ich bekommen hatte, war eine Mogelpackung. Das, was der Verkäufer mir versprochen hat, hat er nicht geliefert. Das ist nicht angekommen. Und so, wie wir das bei Produkten kennen, kennen wir das aber auch bei anderen Dingen. Wir sprechen von Politikern, die vor einer Wahl Versprechungen machen, die sie nach ihrer Wahl nicht halten. Und wir sagen, dass sie haben sich entlarvt als eine Mogelpackung. Nicht gehalten, was sie versprochen haben. Schlimmer noch ist es, dass es aber selbst unter Christen, Gemeinden, Christen, Prediger gibt, die dir das Blaue vom Himmel versprechen und die Versprechungen nicht halten können. Sie sprechen davon, dass dein Leben sorgenfrei wird, wenn du Christus kennst. Sie sprechen davon, dass du Jesus nur aufnehmen musst, um dann glücklich zu sein. Sie sprechen davon, dass wenn du Christus hast, keine Versuchungen mehr hast. Sie sprechen davon, dass wenn du glaubst, alle Krankheiten weg sein werden. Sie liefern dir Sachen und versprechen dir Sachen, die du nicht erfüllen kannst, die nicht erfüllt werden. Und Menschen laufen dann enttäuscht und desillusioniert vom Evangelium weg. Und sagen, was er mir gepredigt hat, war eine Mogelpackung. Und wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, was erklärst du denn, wenn du die Möglichkeit hast, von deinem Glauben Zeugnis zu geben? Wenn jemand dich fragt, was glaubst du eigentlich? Was ist es, was dich antreibt? Wenn du die Möglichkeit hast zu sagen, worauf baut sich das Evangelium, von dem du immer sprichst? Was erzählst du den Leuten, mit denen du im Kontakt gibst? Gibst du die ganze Wahrheit oder versuchst du sie zu verschönern, zu verändern und lieferst weniger als das, was das Evangelium verspricht? Und vielleicht fragst du dich auch, ja, aber wie mache ich das denn richtig? Wie mache ich das denn, dass ich das ganze Evangelium richtig vermittle? Ich kann ja unmöglich die ganze Bibel vorlesen. Ich kann ja unmöglich das ganze Johannesevangelium vorlesen. Ich kann ja unmöglich alles beschreiben, was die Bibel beschreibt. Wie mache ich das denn, dass ich das ganze Evangelium erläutere? Und eine Antwort, wie man das macht, finden wir heute in diesem langen Abschnitt, den Tobi uns vorhin gelesen hat, in Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 41. Weil hier, auch wenn es für uns lange ist, gibt Petrus trotzdem eine prägnante und doch tiefgründige Beschreibung des Evangeliums, der Botschaft, die Leben verändert. Was war denn passiert? Was hat zu dieser Predigt geführt? Und wenn ihr euch erinnert, ist es so, dass wir in den letzten Predigten gehört haben, dass der Heilige Geist ausgeschüttet wurde über eine Zahl von 120 Menschen, die sich versammelt hatten zum Gebet. Nun, es war eine kleine Anzahl in dieser Stadt Jerusalem, die den Geist bekommen hat. Aber all das wurde begleitet durch ein Brausen, durch einen Ton, der an Wind, an einen Sturm erinnerte, den die ganze Stadt gehört hat. Und jetzt kommen plötzlich diese 120 Menschen auf die Straße und reden in vielen verschiedenen Sprachen, sind in der Lage, all die Pilger, die sich in der Stadt in Jerusalem eingefunden hat, anzusprechen direkt. Und jeder versteht sie in ihrer Sprache und sie sagen, was ist denn hier passiert? Wie kann es sein, dass Galiläer plötzlich in all diesen Sprachen mit uns kommunizieren? Jetzt versetz dich mal selber in diese Situation. Dass Tausende von Leuten aus anderen Nationen in einer Stadt sind, wie in unserem, wo wir im Moment auch viele Flüchtlinge haben. Wir sitzen hier, wir beten gemeinsam, wir erleben, wie der Geist auf uns kommt, wir gehen auf die Straße und haben plötzlich die Möglichkeit, in vielen verschiedenen Sprachen zu kommunizieren und jeder versteht uns und sagt uns, sie klingen ja genauso wie ich. Nun, das bringt Überraschung hervor, das bringt Fragen hervor, das bringt auch Spott hervor. Und das haben die Jünger erlebt. Und was machst du am liebsten, wenn die ganze Welt dich anguckt und sagt, was ist denn hier passiert? Am liebsten verkriechst du dich doch, oder? Am liebsten hältst du den Mund. Am liebsten willst du dich irgendwie verstecken in der Masse, um ja nicht aufzufallen. Und was lesen wir hier, was Petrus macht in Apostelgeschichte 2, Vers 14? Er steht erst recht auf. Er nutzt die Gelegenheit und er packt sie am Schopf und verkündigt nun die Botschaft, die Leben verändert. Und er tut das, indem er 5 Aspekte dieses Evangeliums, dieser Botschaft erklärt. Und der erste Aspekt ist, dass er den Zeugen des Evangeliums erklärt, der Heilige Geist. Den Zeugen des Evangeliums, der Heilige Geist. Wenn ihr eure Bibel noch nicht aufgeschlagen habt, dann tut es nun zur Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Dort lesen wir also, wie Petrus aufsteht und jetzt zu den Männern redet, zu den Menschen, die vor ihm stehen und sagt, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die 3. Stunde des Tages. Also er versucht jetzt nur kurz zu erklären, was hier eigentlich vor sich geht. Und dazu sagt er zuerst, das, was ihr seht, das ist nicht Trunkenheit. Und wenn er hier von der 3. Stunde des Tages redet, dann meint er in der Zeitrechnung, in der er denkt, dass es sich um 9 Uhr morgens handelt. Nun, wenn du in Berlin in der Stadt läufst, wirst du auch um 9 Uhr morgens wahrscheinlich irgendwo jemanden finden, der sturzbetrunken ist. Das ist nicht so abnormal. Aber im Nahen Osten damals wusste jeder, dass die Sonne dir derart Mühe bereitet, wenn du morgens früh schon trinkst, dass es selbst die Trinker vermieden haben, morgens früh um 9 schon zu trinken, sondern das alles verschoben haben auf die späten Abendstunden, wenn es kühler wird und der Körper besser kompensieren kann. Also Petrus appelliert hier an den Verstand der Menschen und sagt, denkt doch bloß einmal nach. Um 9 Uhr morgens macht das keiner, dass er sich hier schon so betrinkt, dass er uns so seltsam aufführt. Das kann einfach nicht sein. Und so hält er sich bei diesem Thema gar nicht lange auf. Er sagt, das kann nicht sein, aber stattdessen gibt er jetzt die Erklärung, was es ist, was die Menschen hier erleben. Ab Vers 16 in unserem Abschnitt bis Vers 20 sagt er, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure Jünglinge werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Also er geht hier mit einer Kühnheit, mit einer Klarheit, mit einer Einfachheit an die Sache ran und sagt, guckt mal, das, was ihr seht, ist genau das, was geschrieben steht. Und was er jetzt verwendet, ist eine Stelle aus dem Buch Joel, wo er diese Situation beschreibt. Nun, wenn ihr das Buch Joel einmal als Ganzes durchliest, das ist ein kurzes Buch mit 4, 5 Kapiteln, dann seht ihr, dass Joel sehr, sehr viel von dem Tag des Herrn spricht. Er spricht sehr viel von Gericht, das das Volk Israel für sich selber erwarten muss, aufgrund dessen, was sie getan haben. Aber das Buch Joel gibt auch eine Perspektive darauf, was sie zu erwarten haben, wenn Gott sein Gericht durchgeführt hat, was sie danach zu erwarten haben, nämlich, dass Gott sein Volk wiederherstellen wird und ihnen zu einer Größe verhelfen wird, die sie so in dieser Form noch nie gehabt haben, nämlich die prominente Stellung innerhalb der Welt einzunehmen, die höchste Stadt der Welt zu sein, die Stadt Jerusalem, wo Gott selbst sein wird und regieren wird. Und diese Stelle nun, die Joel benutzt, um dem Volk Israel zu sagen, das ist es, wie Gott euch einst wiederherstellen wird, diese Stelle nutzt Petrus nun, um zu sagen, das hier, was hier vor sich geht, entspricht dem, was ihr zu erwarten habt, wenn ihr zu neuer Größe aufsteigt. Nun, die Stelle, die Petrus nimmt, die kannten die Juden zu Genüge. Das sind diese Stellen gewesen, auf die sie ihre Hoffnung gebaut haben. Das waren diese Stellen, aufgrund derer sie erwartet haben, dass der Messias, wenn er dann kommt, ein Revoluzer sein wird, der endlich das Volk von der Macht Roms befreien wird und endlich Freiheit bringt und endlich das Land zu einer Vorrangstellung bringt, wie sie es in der Form noch nie gesehen haben. Darauf genau hatten sie die ganze Zeit gehofft und das ist noch nicht eingetroffen. Und Petrus nimmt jetzt genau diese Stelle und sagt, doch, das ist es, was ihr seht. Nun, die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die Juden es verpasst haben? Und wie nutzt Petrus diese Stelle jetzt hier in Joel, um ihnen zu erklären, was vor sich geht? Denn wenn ihr nochmal in den Text reinschaut, in den Versen 16 bis 20, werdet ihr auch sehen, dass es einige Dinge gibt, die uns nicht so ganz aufgehen im ersten Moment. Denn Gott sagt, dass er den Geist auf alles Fleisch ausgießen wird. Ist das geschehen? Es ist nicht geschehen. Wir lesen nur von den 120 Leuten, die nun den Geist haben und die weissagen. Also Petrus zieht diese Stelle heran und das ist ganz wichtig, er sagt nicht, Joel erfüllt sich hier, sondern er sagt, das, was ihr hier seht, entspricht dem, was ihr zu erwarten habt in der Zukunft, am Ende der Zeit im tausendjährigen Reich. Und Petrus fügt dann noch hinzu und schreibt in dieser Joel-Stelle, sagt er dazu, dass das, was sie sehen werden, in den letzten Tagen stattfindet. Und diese letzten Tage, das ist wichtig für uns zu verstehen, dass die Schreiber des Neuen Testamentes die letzten Tage verstanden als die, die anbrachen nach der Himmelfahrt Jesu bis hin zum letzten Gericht. Johannes in 1. Johannes 2, Vers 18 schreibt zu seinen Lesern, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also die Schreiber des Neuen Testaments waren sich schmerzlich dessen bewusst, wir sind jetzt in der letzten Zeit. Und so ist es auch für uns bis heute noch. Wir sind in der letzten Zeit, in der Zeit nach der Himmelfahrt Jesu bis hin zur Wiederkunft. Wir sind in diesem Zeitalter, in dem neuen Zeitalter, das angebrochen ist. Die letzten Tage sind jetzt und jetzt muss das Gericht kommen. Und genau das haben die Juden verpasst. Die Juden haben verpasst, dass ein neues Zeitalter eingetroffen ist. Und sie dachten, die Wiederherstellung käme erst in einer anderen Form. Und sie haben auch verpasst, dass Jesus, dieser Jesus von Nazareth, den sie selbst gekreuzigt hatten, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat in dieser Wiederherstellung Israels. Und Petrus geht nun hin und präsentiert ihnen diesen Text, den sie so gut kennen. Und er nutzt auch, lässt auch all die Dinge drin, die erst noch in der Zukunft stattfinden werden, wie der blutrote Mond und die Sonnenfinsternis und Dinge, die in der Form erst noch stattfinden werden. Und er zeigt auf das Ende dieser Passage und sagt aber noch eins. Was steht am Ende der Passage? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und darauf will Petrus hinaus. Er will ihnen sagen, dass Israel die Vorrangstellung in dieser Welt erreicht. Darum, das ist nicht das Endziel, auf das ihr hinarbeiten müsst. Dass die Juden alle in der Lage sein werden, zu weissagen, das ist nicht das Ziel, auf das ihr hinarbeiten müsst. Sondern was zählt und was Joel auch schon betont hat in seinem Buch vor Jahren, ist, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Rettung in Gott allein ist es die Botschaft gewesen, die Joel selbst schon dann vermittelt hat. Und das ist das Zeitalter, das jetzt eingetroffen ist, wo die Rettung da ist. Petrus hilft also er nennt sie Brüder, weil sie aus der gleichen Nation sind. Er hilft ihnen, über ihren Tellerrand hinweg zu gucken und zu verstehen, dass ihre Identität als Juden nicht die Lösung ist. ja, Gott wird wiederherstellen, doch die Wiederherstellung wird nur durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi möglich sein. Und das, was wir erleben, ist eigentlich ganz unspektakulär. Es sind nur 120 Menschen, die jetzt vom Geist erfüllt sind. Es ist nur eine kleine Menge, die jetzt ein Zeugnis gibt von Christi. Und es ist nur eine Handvoll von Menschen, die jetzt einen Blick richtet auf diesen Jesus von Nazareth. Und das ist der Punkt, den Petrus hier macht. Es geht um Errettung. Es geht nicht darum zu weissagen. Es geht nicht darum, neue Prominenz zu erreichen und die Vorrangstellung innerhalb der Welt einzunehmen. Das ist nicht das, worum es geht. Sondern das, was ihr seht, zeugt von der Errettung, die es in Gott gibt. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass Petrus sich hier nicht lange dabei aufhält, dass der Geist diese wunderbaren Werke wirkt. Er hält sich nicht lange dabei auf, dass das, was passiert, total spektakulär und fremd ist, sondern er macht deutlich, dass das, was sie hier erleben, nur ein Zeugnis ist dessen, was Christus eigentlich erreichen will. Und das ist es, wie der Geist Gottes funktioniert. Der Geist Gottes hat es sich nicht zum Zweck gesetzt, Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Es geht ihm nicht darum, irgendwie selbst attraktiv zu werden, sondern es geht ihm darum, immer wieder den Blick auf die Wahrheit des einzigen Evangeliums zu leuchten, hinzuschauen. Und das ist das, was Jesus auch selbst in seiner Verheißung in Johannes 16, Vers 14 über den Heiligen Geist gesagt hat. Dort beschreibt er den Heiligen Geist und sagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und so hat auch Petrus das verstanden, als er seinen Auftrag bekam in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Also die Kraft des Heiligen Geistes würde sie befähigen, den Blick auf Christus zu lenken und das Zeugnis von Christus weiterzugehen. So wirkt der Heilige Geist also quasi wie ein Wegweiser zu Christus hin, nicht als die Endstation. Er ist wie ein Scheinwerfer, der den Blick auf den Darsteller wirft, und er ist nicht selbst der Hauptdarsteller. Der Heilige Geist bietet hier die Steilvorlage, für Petrus die Steilvorlage, um von der Errettung zu reden. Und das ist eine Sache, die heute viel und oft völlig falsch verstanden wird. Und es wird von prophetischen Gaben geredet, es wird von Geisteswirkungen geredet, es wird von irgendwelchen Erfolgserlebnissen berichtet, die scheinbar von Gott kommen. Aber es gibt eine einfache Lösung, wie du herausfinden kannst, ob sie wirklich richtig sind. Und die meisten identifizieren sich als Fälschungen dadurch, weil sie den Fokus nicht auf Christus und sein Evangelium, sondern auf den Menschen und auf sein eigenes Werk richten. Der Heilige Geist ist nicht da zum Selbstzweck, sondern um Christus zu verherrlichen. Und dort, wo man das nicht begreift, wird alles andere wichtiger werden. Und man fokussiert sich nicht auf das, was wichtig ist, was Christus als Priorität eingestellt hat. Denn Christus ist das Ziel, und der Geist wird dich auch zu diesem Ziel führen. Nun, der Geist wirkt heute noch. Da dürfen wir nicht von der falschen Seite vom Pferd fallen. Er wirkt heute noch. Er ist aktiv. Er ist in der Gemeinde aktiv. Er wirkt durch sein Wort. Er wirkt durch die Predigten. Er wirkt durch Begabungen innerhalb der Gemeinde. Er wirkt auch dadurch, dass er dich von Sünde überführt. Aber so wie er das tut, tut er das, um den Blick auf Christus zu lenken. Er gibt dir Gelegenheiten, um das Evangelium zu verkündigen. Er gibt dir Begabungen, um Christus zur Schau zu stellen. Er wird dich überführen von Sünde, damit du Christusähnlicher werden wirst. Und er wird durch sein Wort zu dir reden, damit du Christus kennenlernen kannst. Deshalb musst du verstehen, dass der Geist ein Zeuge des Evangeliums ist, Wegweiser zum Evangelium, aber nicht die Endstation des Evangeliums. Und deshalb, genau weil es so ist, hält sich Petrus da gar nicht lange bei auf, sondern er richtet jetzt den Blick auf das Wesentliche und kommt damit schon zum zweiten Punkt, zum zweiten Aspekt seiner Botschaft, der Inhalt des Evangeliums, das Werk Jesu. Und wir lesen in Vers 22, wie Petrus hier nun seine Genossen nochmal direkt anspricht und sagt: Männer von Israel, hört diese Worte. Wir sehen, mit welcher einer Autorität er auftritt. Hört diese Worte. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr es selbst wisst. Also hier sehen wir, kommt Petrus direkt auf den Punkt. Darum geht es mir. Das möchte ich, dass ihr das begreift. Und er spricht jetzt von diesem Jesus von Nazareth, diesem Sohn eines Zimmermanns. Und offensichtlich, so wie er von ihm redet, war er bekannt genug, dass er sagen konnte, dieser Nazaräer. Denn die Stadt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, sie war voll von Pilgern, die sich zum Passafest in Jerusalem eingefunden haben. Und normalerweise war es so, dass diese Reise nach Jerusalem so beschwerlich war, dass du nicht einfach nur eine Woche dort bliebst und wieder nach Hause gingst, sondern du hast dann gleich noch das Pfingstfest, das 50 Tage danach war, mitgenommen und bist also länger geblieben. Und deshalb waren so viele verschiedene Nationen in der Stadt und deshalb hat er jetzt auch die alle angesprochen und sie alle waren dabei, als dieser Christus, von dem Petrus hier spricht, gekreuzigt wurde. Sie alle waren diejenigen, die Christus bejubelt hatten, als er in das Tor in Jerusalem auf dem Esel eingezogen ist. Sie waren dabei, die vor Pilatus standen und riefen: Kreuzige ihn! Und sie waren diejenigen, die alles miterlebt haben. Und jetzt geht Petrus zu ihnen hin und sagt: Diesen Jesus von Nazareth, dieser war von Gott erwiesen. Und ihr wusstet es ganz genau. Und warum wusstet ihr es? Ihr wusstet es, weil alles, was er tat, von Machttaten begleitet war. Und mit Machttaten ist das gleiche Wort gemeint, wie wir es auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8 finden, wo es heißt, ihr werdet Kraft empfangen. Dynamis, Kraft empfangen. Jesus selbst wurde durch diese Kraft bestätigt, dadurch, dass er Taten vollbracht hat, wo jeder Mensch sehen konnte, das kann nur Gott machen. Und sein Leben wurde begleitet durch Zeichen und Wunder. Und wir lesen von Jesus selbst, wie er in Johannes 4, Vers 48 schreibt. Dort sagt er zu den Menschen: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Und wir haben dann explizite Zeichen, wo die Bibel den Finger drauf legt und sagt: Guck mal, das hat er getan, um sich zu offenbaren. So in Johannes 2, Vers 11, nachdem er Wasser in Wein gewandelt hat, sagt Johannes über ihn: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Dann Johannes 4, Vers 54, dieses tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er in Judäa nach Galiläa gekommen war. Also Jesus hat sich nicht einfach in irgendeiner Ecke versteckt und das im Geheimen gemacht, sondern das, was er tat, war offensichtlich und jeder Mensch konnte sehen, dieser Mann ist nicht ein normaler Sohn des Zimmermanns. Und als dann Johannes der Täufer selbst in Zweifeln kam und sich fragte, ist das jetzt wirklich der Messias, und Jünger zu Jesus schickt und ihn fragt, wer bist du eigentlich? Was antwortet Jesus ihm dann in Matthäus 11, Vers 4 bis 6? Jesus sagt diesen Jüngern: Geh hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern will. Also ihr seht, Jesus beantwortet die Frage von Johannes gar nicht direkt, sondern er sagt, guck doch, gebt ihm einfach einen Bericht davon, was ihr erlebt, was ich tue, und das soll genügen, um deutlich zu machen, ich bin nicht irgendein Mensch, ich bin der Messias. Jesus sagt selbst in Johannes 5, Vers 36, ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, also des Johannes des Täufers. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also alles das, was er tut, hat davon gezeugt, dass er nicht ein gewöhnlicher Mensch ist, sondern dass er der Sohn Gottes in Person ist. Und daran erinnert Petrus nun sie. Da legt er den Finger in die Wunde und sagt, dieser Jesus, ihr wisst es, er war von Gott bestätigt. Und wenn wir jetzt zur Apostelgeschichte 2 zurückgehen, erklärt Petrus diesen Menschen in Vers 23, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Und Petrus fängt hier an zu sagen, Jesus wurde von Gott nach seinem Ratschluss und nach seiner Vorkenntnis hingegeben. Das, was mit Christus passiert ist, war kein Unfall. Das ist nicht einfach so passiert, sondern was hier vor sich ging, war eine bewusste Entscheidung, ein bewusster Plan Gottes. Und wenn er von Ratschluss spricht, dann ist damit gemeint, dieser feste und verordnete Wille Gottes, der unveränderbar ist und der zählt und der sich durchsetzen wird. Und wenn er von Vorkenntnis spricht, dann meint er diese Voraussicht Gottes, die aktiv ist, die entscheidet. Nur als Beispiel, Römer 8, Vers 29, dort haben wir das gleiche Wort in der Verbform, denn die er vorher erkannt hat, also erkannt, das gleiche wie hier vorerkennen, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also aus Römer 8, Vers 29 sehen wir, dass selbst diese Vorkenntnis, die Gott hat, diese Vorsehung, eine aktive Vorsehung ist, eine, die dann auch wirklich das Resultat bringt, das er sieht. Aber Petrus lässt die Menschen nicht dabei stehen nach dem Motto, Gott hat ihn hingegeben und jetzt seid ihr aus dem Schneider. Nein, ihr habt keine Entschuldigung. Wie geht's weiter? Sondern ihr habt ihn an das Kreuz geschlagen durch die Hand von Gesetzlosen. Was er meint, ihr habt die Römer benutzt, um euren Ziel zu verfolgen, ihn ans Kreuz zu schlagen. Und ihr seid verantwortlich dafür, was ihr diesem Mann getan habt. Ihr habt ihn durchbohrt. Und das erinnert an die Stelle aus Sacharja 12, Vers 10, wo Sacharja den Blick wirft in die Zukunft, wenn Israel einst erkennen wird, was sie getan haben. Dort schreibt der Prophet, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen. Sie werden trauern darüber, was sie diesem Mann getan haben, und dafür müssen sie die volle Verantwortung tragen. Das ist eine schreckliche Tat, eine schlimme Tat. Ein Mann, der von Gott selbst erwiesen war als der Messias, wird von seinen eigenen Leuten umgebracht. Und so fährt Petrus weiter in Vers 24 und erklärt, diesen Jesus, den ihr umgebracht habt, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Und die Stelle, die Petrus hier zitiert, ist aus Psalm 16. Das Ende von Psalm 16. Diese Prophezeiung, die David aussprach, die musste erfüllt werden. Jesus musste auferstehen. Jesus musste den Tod besiegen. Und im Neuen Testament beruft sich ein Paulus darauf, dass er sagt, wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt wird, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wäre Christus nicht auferstanden, hätte er den Tod nicht besiegt. Und so sagt Petrus, es war nicht möglich, dass der Tod ihn behält. Es war nicht möglich, dass er einfach nur stirbt. Er musste auferstehen. Es war die Notwendigkeit, um den Erlösungsplan zu Ende zu bringen. Also ihr seht, das Interessante bei Petrus ist, er hält sich nicht lange bei diesen Äußerlichkeiten auf, bei dem, was die Leute zuerst überhaupt aufmerksam gemacht hat, auf die Apostel und die Zeugen, die jetzt hier vor ihm stehen. Petrus hält sich nicht lange dabei auf, sondern er nutzt die Situation, um jetzt auf den Punkt zu kommen. Und der Punkt ist der, dieser Jesus, der unter euch gewandelt war. Er lebte ein unfehlbares Leben. Und dieser Jesus, er starb am Kreuz. Und dieser Jesus ist auferstanden. Das, meine Freunde, das ist das ganze Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die jeder Mensch hören muss. Jesus lebte ein unfehlbares Leben. Er starb am Kreuz und er ist auferstanden. Das ist die Basis deines Glaubens und das ist die Basis der Gemeinde. Und wenn du jetzt im Umgang mit Ungläubigen die Gelegenheit hast, deinen Glauben kundzutun, und du dann sagst, ich habe Jesus in mein Herz eingenommen, dann hast du das Evangelium noch nicht verkündigt. Du hast vielleicht einen Teil der Wahrheit kundgegeben, aber du hast noch nicht das Evangelium verkündigt. Oder wenn du im Gespräch mit Ungläubigen sagst, ich glaube an Gott, dann hast du auch noch nicht das Evangelium verkündigt. Oder wenn du sagst, ich habe mich verändert, nachdem ich mich verkehrt habe, dann hast du auch noch nicht das Evangelium verkündigt, sondern das Evangelium hast du erst dann verkündigt in seiner Fülle, wenn du erklärt hast, Jesus lebte auf dieser Welt ein unfehlbares Leben, er starb am Kreuz und er ist auferstanden. Das ist das Evangelium. Und Paulus macht das genau den gleichen Punkt in 1. Korinther 15, das ist eine Stelle, die man aufschlagen dürftet. 1. Korinther 15 erklärt Paulus ganz genau, dass das die Essenz seiner Botschaft war. In 1. Korinther 15, Abvers 2 sagt er, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Also wichtig, er schreibt Christen hier. Und er sagt ihnen, ihr habt dieses Evangelium angenommen, ihr steht in diesem Evangelium, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Und jetzt kommt's, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Es ist diese Wahrheit, von der Paulus sagt, es ist die Grundlage aller Botschaft, die ich übermittelt habe. Das ist die Grundlage dessen, was ihr glaubt, auf dem Grund, auf dem ihr steht. Diese Wahrheit, dieses Evangelium, so einfach es auch klingt, ist der Startpunkt von christlichem Leben und es begleitet das christliche Leben bis in Ewigkeit. Und wenn du getauft wirst, dann ist es eine Erinnerung daran, was Christus getan hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Wenn du das Abendmahl einnimmst, dann ist es eine Erinnerung daran, was Christus getan hat, dass er gestorben ist für dich und dass er auferstanden ist. Und Paulus hält es sogar als notwendig, dieses Evangelium, das so einfach ist und das keiner von uns vergessen darf, den Christen noch einmal zu predigen und sie zu erinnern, das ist die Basis. In Römer 1, Vers 15, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Dieses einfache Evangelium, das jedes Kind versteht. Durch seine Kreuzigung und Auferstehung gilt für dich als Christ, was Paulus ausruft in Galater 2, Vers 20. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Timotheus erinnert Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Das ist die Basis deines Glaubens. Das ist die Basis der Gemeinde. Und das ist es, was jeder Ungläubige zu hören braucht, wenn er denn den christlichen Glauben wirklich verstehen und annehmen soll. Wenn du kämpfst mit deinem Fleisch gegen deine Schwachheit, dann darfst du dich daran erinnern, was Christus gelitten hat. 1. Petrus 4, 13. Dieses Evangelium, dass Christus ein unfehlbares Leben lebte, dass er starb am Kreuz und dass er auferstand, das macht dich als Christen aus. Es ist nicht deine Erfahrungen mit Gott. Es sind nicht deine Entscheidungen für Gott. Es ist nicht deine Veränderung durch Gott, sondern was dich als Christen ausmacht, ist diese historische Wahrheit des Lebens Christi, seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Darauf kommt es an. Und dieses Bekenntnis ist es, das jetzt den Grundstein legt für die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte und die den Grundstein legt für jede Gemeinde, die heute noch existiert. Wenn du jetzt heute hier sitzt und merkst, dass Jesus genau das nicht für dich ist, dass du dich bis jetzt nur auf deine eigene Erfahrung berufen hast, dass du dich bis jetzt nur auf deine eigenen Entscheidungen berufen hast, dass du bis jetzt nicht das erlebt hast, was Petrus hier schildert, dann rufe ich dir heute zu, glaube an dieses einfache Evangelium. Glaube dieser historischen Wahrheit, dass Christus lebte, starb und auferstand. Und das ist das Evangelium, das sich verändert. Und für den Christen gilt, denke daran, du sitzt hier, weil er für dich starb. Nicht, weil du so ein toller Hecht bist. Nicht, weil du irgendwas gemacht hast, sondern weil er das Werk vollbracht hat. Alles, was du in deinem Christenleben erlebst, dein Glaube, deine Fortschritte im geistlichen Leben, deine Integration in einer Gemeinde, den Anteil, den du hast mit anderen Christen, all das ist allein einer Person geschuldet und diese Person heißt Jesus Christus. Und deshalb verkündige auch ihn allein, wenn du gefragt wirst. Deshalb zeige mit dem Finger auf diesen Jesus, der dich verändert hat. Denn nur in ihm allein ist die Erlösung und nur in ihm allein ist Vergebung der Sünden. Christus allein genügt. Das ist also der Kernpunkt der Botschaft von Petrus. Und Petrus hat eine Stelle aus Psalm 16 angeführt. Und diese Stelle wird er jetzt noch ein bisschen besser erklären, um den nächsten Aspekt des Evangeliums zu erklären. Drittens, der Beweis des Evangeliums, die Auferstehung Christi. In Vers 29 spricht Petrus jetzt die Menschen wieder direkt an und sagt, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Jetzt greift Petrus die heilige Kuh der Juden an, den guten König David, den David, der große König war, den, der nach dem Herzen Gottes war, den, nach dem selbst die Stadt Jerusalem benannt wird, noch heute Stadt Davids, der Mann, auf dem die Verheißung lag, dass in ihm ein König kommen wird. Und Petrus nimmt jetzt alle Illusionen, nur um nochmal richtig draufzuhauen und sagt, dieser Mann ist tot. Er wurde begraben und sein Grab ist unter uns. Das wisst ihr alle, dieser Mann ist tot. Den, auf den ihr euch beruft, das nützt ihm gar nichts, das bringt ihn auch nicht aus den Toten hervor. Nun, was ist denn aber mit dieser Stelle aus Psalm 16, in der David selbst sagt, dass er nicht im Hades bleiben wird, im Totenreich bleiben wird und diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod deutlich macht? Und wenn ihr euch Psalm 16 anschaut, wir werden nicht den ganzen Psalm lesen, aber Psalm 16, wenn ihr euch den anschaut, dann beginnt er mit diesen Worten, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Der ganze Psalm ist eine Demonstration des Glaubens, den David in Gott hatte. Und David endet diesen Psalm in Psalm 16 mit genau diesen Worten, die Petrus dann hier zitiert. Dass er eben, dass sein Fleisch in Hoffnung ruht und du wirst meine Seele nicht in Hades zurücklassen, noch zugeben, dass sein Frommer Verwesung sieht. Und dann sagt er sogar noch, du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Was meint David hier? Und so erklärt Petrus ihnen jetzt in Vers 30, Wieder in Apostelgeschichte 2, Vers 30. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Hier ist dieses fehlende Puzzleteil der Juden. David ist nicht auferstanden. David ist tot. Aber seine Hoffnung, die er in Psalm 16 ausdrückt, die begründet sich auf der Auferstehung dessen, der erst kommen soll. Und das ist Jesus Christus. David wusste, dass sein Nachkomme den Tod besiegen würde. Und David wusste, dass der, der kommt, auferstehen wird. Und David hat schon, bevor er kam, darin seine Hoffnung gesehen, dass auch er ewiges Leben hat. David hat begriffen, was die Juden nicht begriffen haben, nämlich, dass die Auferstehung an das Evangelium geknüpft ist. Und die Juden kannten eine Auferstehung. Die wussten, dass eine Auferstehung stattfinden wird. Und wir sehen ein ganz eindrückliches Beispiel in Johannes 11, wo Jesus selbst mit Maria redet, bevor er Lazarus erweckt. Wenn ihr Johannes 11 einmal aufschlagt, ganz interessant. Dort informiert Jesus die Maria, die in Trauer ist, dass Jesus nicht früher gekommen ist, weil jetzt der arme Bruder Lazarus gestorben ist. Und Jesus spricht mit ihr in Vers 23 und sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und dann die Antwort ist, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also Martha weiß, dass es eine Auferstehung geben wird. Sie kennt das Alte Testament. Sie weiß um eine Auferstehung der Toten. Und wer von euch schon mal in Israel war, der hat bemerkt, wenn du auf dem Ölberg stehst und den Blick auf den Tempelberg richtest, dass der ganze Hang voll ist mit Gräbern. Voll von Juden, die sich dort haben begraben lassen. Manchmal richtig alte Gräber. In dieser Hoffnung, dass wenn Jesus Gott auf dem Ölberg zurückkommt und die Toten auferstehen, dass sie die Ersten sind, die da mit dabei sind. Also dieses Wissen um eine Auferstehung treibt die Juden bis heute an. Aber sie haben ein wichtiges Detail vergessen und das erklärt Jesus jetzt dieser traurigen Martha, dass es diese Auferstehung nicht einfach so gibt. In Vers 25, was sagt er dort? Er sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Also Jesus sagt jetzt, ohne mich gibt es keine Auferstehung. Ich bin die Lösung, dass es Auferstehung gibt. Und ich bin die Lösung, dass es ewiges Leben gibt. Und das ist es jetzt, dieses fehlende Puzzleteil, das Petrus diesen Juden vor Augen hält. Ihr habt vergessen und ihr habt nicht gesehen, dass dieser Jesus von Nazareth der Messias ist und dass nur durch ihn Auferstehung überhaupt erst möglich ist. Und dass selbst ein David so erleuchtet war vom Heiligen Geist und begriffen hat, dass da noch etwas kommen muss. Und ihr habt es nicht gesehen. Und so erklärt Petrus in Vers 32 in Apostelgeschichte 2, diesen Jesus hat Gott auferweckt, diesen Jesus von Nazareth, diesen Mann, den ihr für einen Verbrecher gehalten habt, Gott hat ihn auferweckt. Er ist der lang erwähnte, der lang ersehnte Nachkomme Davids. Dieser Jesus. Und wie notwendig diese Auferstehung ist, muss auch Paulus den Korinthern wieder beschreiben, weil es bei ihnen tatsächlich Leute gab, die gesagt haben, das gibt es nicht. In 1. Korinther 15, Vers 13 macht er deutlich, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Paulus sagt ihnen, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es nichts, woran ihr euch festhalten könnt. Dann ist Christus nur auch noch so einer wie David, der gestorben ist und sein Grab bei uns ist bis zu diesem Tag. Aber weil das nicht so ist, gibt es die frohe Botschaft. Und weil es nicht so ist, gibt es das Evangelium. Und weil das nicht so ist, wurden auch die Apostel als Zeugen dieser Auferstehung eingesetzt, um deutlich zu machen, dieser Christus lebt. Die Auferstehung Christi ist nicht nur irgendein Anhängsel, sondern sie ist Teil und Fundament des Evangeliums. Und die Auferstehung Christi ist der Grund, warum du heute hier sitzt. Die Auferstehung Christi ist der Grund, durch das du neues Leben hast. Und die Auferstehung ist das, was dich in deinem Christenleben weiter antreibt. Denn du bist auferweckt mit ihm. Du bist erlöst mit ihm. Du hast neues Leben durch ihn. Christus trug den Sieg davon durch dieses Werk. Und Christus ist nicht mehr länger unter den Toten. Er ist auferstanden. Und so kommt Petrus jetzt zum vierten Aspekt seiner Predigt, die Konsequenz des Evangeliums, die Erhöhung Jesu. So fährt Petrus fort in Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Also Petrus macht deutlich, dieser Jesus ist nicht nur auferstanden, jetzt ist er erhöht. Jetzt sitzt er zu Rechten seines Vaters, weil sein Werk auf dieser Welt vollbracht ist und weil er das neue Zeitalter eingeläutet hat und weil er Errettung geschaffen hat und weil er Zeugen zugerüstet hat, die jetzt von ihm berichten können. Er ist jetzt erhöht und sein Werk auf Erden ist jetzt fürs Erste beendet. Er ist zu Rechten Gottes. Und die Verheißung des Heiligen Geistes, von der Petrus hier spricht, von der hat Jesus selbst gesprochen in Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und Jesus hat so deutlich gemacht, es ist gut, dass der Heilige Geist kommt. Es ist gut, dass er kommt, um die Welt von Sünde zu überführen und den Beweis zu bringen dieser Errettung, die Christus alleine gewirkt hat. Und heute ist es so für dich, wenn du an diesen rettenden Glauben kommst von Christus, dass dieser Heilige Geist immer noch der Beweis deiner Errettung ist. Wie es in Epheser 1, Vers 13 heißt, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist das Unterpfand, er ist der Beweis dessen, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und Petrus nimmt jetzt in seiner Predigt wieder einmal diesen König David als autoritativen Zeugen dieser Wahrheit, indem er anführt in Vers 34, denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Wieder ein Psalm, den er zitiert, Psalm 110. Ein Psalm, der sehr majestätisch ist, der von der Erhöhung des Messias spricht. Und in dieser Stelle, die Petrus anführt, finden wir dieses Paradox von zwei Herren, die jetzt miteinander sprechen. Beides sind Herren von David, zweimal Adonai, der zu einem Adonai spricht. Und jetzt sagt der eine Herr zu dem anderen Herr, setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir alle Macht übergebe. Und so spricht David schon hier in Psalm 110 von dem Gespräch zwischen Vater und Sohn, das stattfindet, nachdem Christus sein Werk vollbracht hat auf dieser Welt. Und er sagt zu ihm, du hast es getan, jetzt setz dich hin und warte, bis ich dir das ganze Reich auf dieser Welt gebe. David sprach also auch schon in Psalm 110 von diesem Errettungswerk, das Jahre nach ihm stattfinden soll. Und deshalb kann Petrus nicht anders, als auszurufen in Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Es ist also dieser Mann, dieser unbeachtete, dieser verachtete Mann, der nun eingesetzt wurde, der erhöht wurde, der Christus war, von dem das Alte Testament die ganze Zeit gesprochen hat. Und er ist dieser Messias, auf den ihr gewartet habt. Und er ist auch der Herr, der regiert. Und er ist es, vor dem ihr euch verantworten müsst. Dieser Christus ist eure Rettung und ihr habt ihn gekreuzigt. doch nun ist er erhöht über alle Maßen. Und Paulus schreibt von ihm in Philipper 2, Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist den Weg gegangen von der niedrigsten Person zur höchsten. Und einst wird dieser Zeitpunkt kommen, wo jedes und wirklich jedes einzelne Knie dieser Welt sich beugen wird vor Christus. Es wird dieser Zeitpunkt kommen, wo es nicht mehr viele Religionen auf dieser Welt gibt, sondern nur noch diesen einen Glauben. Jesus Christus ist Herr. Und er ist nun schon erhöht. Und Paulus schreibt von ihnen in Kolosser 1, Vers 18, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Er ist der Höchste, er ist der Herr, er regiert. Und Johannes sieht ihn in seiner Herrlichkeit in Offenbarung 1, Vers 12 bis 20. Diesen Mann, der geschlagen wurde, der gekreuzigt wurde, er steht im Himmel und er ist erhöht. Und Hebräer 1, Vers 3 schreibt, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen erhebt hat. Er ist der Höchste. Und was Petrus ihnen sagt, er ist nicht nur der Höchste. Ihr habt vor ihm Verantwortung zu tragen. Ihr habt Schuld vor ihm. Er regiert. Und er ist derjenige, von dem das Alte Testament schon lange gesprochen hat, den das Alte Testament schon lange verheißen hat. Und er ist es, dieser Christus, der auch die Leidensankündigung aus Jesaja 53 erfüllt hat. Der Immanuel ist, auf den ihr gewartet habt. Und das ist es jetzt, das eine völlig neues Blickwinkel für die Juden eröffnet. Christus ist nicht einfach nur einer, der für einen Moment auf der Erde ging, gekreuzigt wurde und die Sache war erledigt, sondern Jesus ist auferstanden und nun ist er sogar der Herr, derjenige, der alles regiert. Jesus gehört nicht nur der Vergangenheit an. Und ihr wisst es selbst, wenn jemand euch etwas aus der Vergangenheit erzählt, wie man früher noch nur handschriftliche Briefe geschrieben hat, wie man früher noch nur die Schreibmaschine benutzt hat, wie man früher noch keine Handys hatte, dann ist das vielleicht interessant, aber es hat überhaupt gar keine Relevanz für dich mehr, weil es heute nicht mehr so ist. Und so ist es auch mit Jesus, dass die Juden verstehen mussten, das, was ihr getan habt, das war nicht das Ende, sondern es ging noch viel weiter. Und Jesus gehört nicht nur der Vergangenheit an, er ist in der Gegenwart und er lebt jetzt und er ist jetzt in der Macht und ihr habt euch vor ihm zu verantworten. Und das, Freunde, ist es, was jeder Mensch begreifen muss. Und wenn er es jetzt nicht begreift, wird er es spätestens begreifen, wenn er vor Christus steht. Christus war nicht eine Art Gandhi, der immer freundlich war. Er war nicht eine Art Revoluzer, der einfach sein Ding auf dieser Erde gemacht hat und abgehauen ist. Jesus ist jetzt Herr und er ist jetzt Christus und er ist jetzt derjenige, vor dem jeder sich verantworten werden wird. Er ist Herr. Und wer das nicht versteht, wer das nicht begreift, wer das nicht annimmt, der ist verloren. Der muss die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und er wird trotzdem, auch wenn er es nicht will, sich widerwillig am Ende seine Knie vor ihm beugen müssen und sagen müssen, ich hab's nicht kapiert, aber du bist der Herr. Wenn du das Evangelium erzählst, dann musst du genau das erwähnen. Dann musst du genau dem Gegenüber deutlich machen, dass dein Glaube, den du so schätzt, der dir so viel bedeutet, der so viel Einfluss auf dein Leben hat, nicht nur der Vergangenheit angehört, sondern ein lebendiger Glaube ist, der bis heute zählt und sich auf eine Person beruft, die heute noch lebt und die heute erhöht ist. Er ist aktuell und nicht ein Antiquat. Und so sehen wir im fünften Punkt, wie nun die Masse reagiert, die Antwort auf die Botschaft Buße. Petrus hatte nun das Evangelium erklärt. Er hat nun alle Facetten beleuchtet dieser einfachen Wahrheit. Und Petrus, müsst ihr deutlich verstehen, er hat keinen Ruf ausgerufen, kommt zu Jesus. Er hat keinen Ruf ausgerufen und gesagt, nehmt ihn einfach in euer Herz auf und alles wird gut. Und trotzdem reagiert die Masse in Vers 37, in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und wenn wir das lesen aus Apostelgeschichte 2, 37, dann muss ich die Frage stellen, wo ist unser einfaches Evangelium hingegangen? Wo sind die Prediger und die Christen heute, die unverblümt ausrufen, dieser Christus, er starb, er lebte und er ist auferstanden? Wo sind die Christen heute, die mit aller Überzeugung ausrufen können, er allein hat dieses Werk vollbracht? Denn es ist diese Botschaft allein, dieses Wissen allein, dass ich vor diesem Gott Verantwortung tragen werde, das reicht, um Menschen in Gewissensbisse zu führen und sie zu dieser Frage zu treiben, was soll ich bloß tun? Wie kann ich vor einem solchen Gott bestehen? Es war diese Botschaft allein, die Herzen durchdrang und sie in die Not hineingetrieben hat. Und so wird es ganz deutlich, dass dieses Evangelium von Christus eine Antwort verlangt. Dieses Evangelium kann nicht einfach so stehen gelassen werden und dieses Evangelium geht jeden Einzelnen auf dieser Welt an. Und so hilft Petrus seinen Landsleuten in Vers 38 und sagt, tut Buße. Er sagt ihnen, es gibt eine Lösung, es gibt einen Weg, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir sehen, dass dieses Gefühl der Trauer, das die Menschen empfanden, das ist noch nicht genug. Dieses Gefühl der Schuld, das die Menschen überfallen hat, das ist noch nicht das Ende. Diese Erkenntnis musste da sein, aber sie dürfen jetzt nicht in dieser Schuld feststecken, sondern sie müssen aktiv werden. Und da sagt Petrus ihnen, tut Buße. Und Buße tun bedeutet nichts anderes als umkehren. Kehre um von dem Weg, auf dem du jetzt bist. Du bist jetzt auf dem Weg Satans. Drehe um und gehe in die andere Richtung. Lass das, was du bis jetzt getan hast, lass die Sünde und entscheide dich für Christus. Gehe in die andere Richtung. Werde einer, der jetzt für die Rettung von Leben ist, der vorher gemordet hat. Werde einer, der jetzt gibt, der vorher gestohlen hat. Werde einer, der jetzt sich in Reinheit übt, der vorher Ehebruch und Unzucht geübt hat. Und so sehen wir, dass Buße nicht nur dieses Gefühl ist, sondern ein aktiver Schritt weg von der Sünde hin zu Gott. Und das ist diese Buße, die dann durch die Taufe öffentlich bezeugt und bekannt wird. Es ist die Konsequenz der Buße, nicht die Bedingung für die Buße. Petrus schließt seine Predigt in Vers 39 bis 41 bis 40. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und was war die Konsequenz in Vers 41? Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und wir sehen, dass die erste Gemeinde Christi auf nichts anderem gebaut ist als dieses ganz einfache Bekenntnis. Die Gemeinde Christi steht auf dieser historischen Wahrheit von Christus. Und wie Paulus es ausruft, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Die Gemeinde Gottes steht nicht auf einer Mogelpackung, die nicht hält, was sie verspricht. Die Gemeinde Gottes steht auf diesem einfachen, klaren, deutlichen Evangelium, das Gott uns überliefert hat. Und deshalb auch du, wenn du dich an dieses Evangelium erinnerst, wenn du die Möglichkeit hast, zu Ungläubigen zu reden, wenn du die Möglichkeit hast, das zu bezeugen, was Gott getan hat, dann ist es dieses eine einfache Evangelium, das Leben verändert. Du musst nichts anderes tun. Du musst nur deutlich machen, dieser Jesus, er lebte, er starb und er auferstand und er ist erhöht und er ist jetzt in der Kontrolle und du hast dich vor ihm zu verantworten. Lasst uns nicht eines nicht tun. Lasst uns niemals abweichen von diesem einfachen Evangelium. Lass mich beten. O Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns nicht ein dickes Gesetzesbuch gegeben hast, das wir nicht verstehen können. Wir danken dir dafür, dass du das Werk vollbracht hast. Wir danken dir dafür, Herr, dass du keine andere Bürde auferlegt hast, als diese Erkenntnis zu verstehen, wer Christus ist und was er Großes getan hat. Herr, wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde auf diesem einfachen Bekenntnis alleine gebaut hast. Herr, und wir bitten dich dafür, dass du uns hilfst, treu zu sein. Treu zu sein in dieser Verkündigung dieses Evangeliums. Bewahre uns davor, es zu verfälschen. Bewahre uns davor, es zu reduzieren und nur Halbwahrheiten kundzugeben, die nicht retten. Herr, bitte führe doch, dass wir als Gemeinde, als Einzelne in unserer Situation nichts anderes verkündigen als dieses Evangelium allein. Herr, wir bitten dich, dass du wirkst und wir danken dir, dass du treu bist. Amen.